Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader.
Maxi hier, also Weibrot mit Fagus Invest. Und ja, freue mich auf unser Gespräch.
Ja, gehen wir rein. Aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Fagus Invest seit Start 2022 plus 147%, über 28% Performance pro Jahr. Weibrot, da haben wir schon mal drüber gesprochen, wie du auf den Namen kommst. Nochmal zur Definition deiner Handelsidee. Also eine sehr starke selektive Auswahl. Zum Beispiel suchst du Stabilität beim Umsatzwachstum, EPS-Wachstum, also Earnings per Share, oder natürlich auf die Aktie schauen. Geringe Finanzverbindlichkeitsquote, Nettogewinnmarge so hoch wie möglich, hohe Eigenkapitalrendite, hohe Rendite auf das eingesetzte Kapital. Okay, also hohes Stockpicking. Wie siehst du aktuell die Marktlage und die KI-Rekordaktien, die das Ganze ja irgendwie dann doch treiben?
Schwierig, würde ich sagen. Also ich glaube, wir hatten, ja, das letzte Mal hatten wir auch schon ein bisschen drüber geredet, dass ich aktuell ja immer noch gar nicht voll mit meiner richtigen Stockpicking oder mit der Selektierung beginnen konnte oder begonnen habe. Einfach weil es noch nicht die Situation gab, wo ich jetzt gesagt habe, jetzt ist es soweit, hier gehen wir rein. Also ich finde, dass wir, also das ist jetzt ist ja kein Geheimnis, aber es wird ja permanent drüber geredet, extrem hohe Bewertungen haben. Also die wir da überall sehen von Kennzahlen her. Ne? Und ich bin mir selber noch nicht ganz sicher, ob jetzt die KI-Revolution ähnlich wird wie die Eisenbahn damals, dass das halt erstmal extrem in die Höhe geschossen ist. Ne? Es wurde gesagt, okay, das ist das neue Ding. Und dann trotzdem für Jahre hinweg erstmal Kursverluste damit eingefahren wurden, was ja nicht schlimm wäre. Irgendwo muss das Kapital ja herkommen, um jetzt die ganze Infrastruktur auch aufzubauen. Ne? Genau so war es damals ja auch, dass man dann die ganzen Railroads, die waren dann da und das hat ja auch für enormes Wachstum danach gesorgt. Aber ob das jetzt schon gerade so die Momente sind oder die Gelegenheiten jetzt rein und jetzt das Geld nachschießen und da bin ich mir noch nicht ganz sicher.
Also was ganz spannend ist, da kann ich vielleicht was mit einbringen. Ich war gerade eine ganze Woche in Davos, also von Sonntag bis letzten Freitag. KI ist das Hauptthema Nummer eins gewesen und in Davos gibt es immer so eine große Promenade, also da werden normale Geschäfte für eine halbe Million Franken dann für diese eine Woche vermietet an Firmen, unter anderem Palantir, an Microsoft, an wie sie auch alle heißen. Und Hauptthema war in diesem Fall die Farbe Lila. Ich weiß nicht, wer das definiert hat, aber Lila war alles, was mit KI zu tun hat. Da gab es auch ein KI-Haus. Und spannend war eigentlich, dass es nicht mehr darum ging, wie in den letzten Jahren KI zu zeigen, was KI alles kann. Also gibt es jetzt dann KI als Betriebssystem von Nvidia für Robotik, dann KI-Betriebssystem für Fabriken in Kooperation mit Siemens. Spannend ist aber eigentlich auch, dass in diesem Jahr alles darum ging, um das ROI, Return of Investment. Also bringt das den Firmen was, den Enterprises was? Können sie Kosten einsparen? Stimmen auch die Ergebnisse, die dabei rauskommen? Also das fand ich schon spannend, dass dieses Thema KI nicht mehr nur gespielt wird, sondern auf echte Effizienz geprüft wird. Und das ist eigentlich das Spannende. Und dann könnte man sagen, okay, das wird sich jetzt in den nächsten anderthalb Jahren zeigen, ob es dann wirklich einen ROI, Return of Investment, bringt.
Das wäre gerade meine Frage. Was war denn da so das Feedback an der Stelle oder die ersten Erkenntnisse? Was haben Sie da vermittelt oder versuchen wollen zu vermitteln?
Ja, dass alle CEOs darauf schauen, dass die Investitionen auch wirklich Return of Investment bringen.
Genau, aber ich meine, kam schon, wo man sagt, okay, hier haben wir schon die ersten Zahlen, wo es heißt, okay, sieht so aus, es klappt, oder sagt man, na, das schauen wir in den nächsten Jahren, wie das dann geklappt hat.
Also, ob es klappen wird, kann dir noch keiner sagen. Mhm. Vielleicht in einem Jahr, aber ich würde sagen, die Tendenz ist 70-30, dass 70% der CEOs sagen, es klappt. Es ist effizient.
Ich denke, das müssen sie auch machen, oder? Das wäre jetzt Wahnsinn, wenn sie sagen, das wird doch nichts.
Ich meine jetzt nicht nur die CEOs, die das anbieten, sondern die CEOs, die das einsetzen.
Ja, okay.
Ja, also eine ganz normale Firma wie LinkedIn, ne? Erfindet ja kein KI, sondern setzt es ein oder wer auch immer, auch im produzierenden Gewerbe, die es dann einsetzen.
Ich muss auch sagen, ich habe auch keine Zweifel dran, dass das ein enormer Umbruch wird oder dass es auch enorme Produktivitätssteigerungen mit sich bringen wird. Also ich frage mich nur, ob der Zeitpunkt jetzt, die Bewertung, die wir jetzt haben, jetzt schon gerechtfertigt ist. Ne? Also ich glaube wirklich, dass da werden ganz viele fantastische Sachen höchstwahrscheinlich, hoffentlich damit entstehen. Vielleicht auch wirklich das, was gerade notwendig ist, um, ich sag mal, ja, ich weiß, vielleicht so die Wirtschaft auch ein bisschen am Laufen zu bringen. So, was wäre das Nächste gewesen? Wie wollen wir die Produktivität noch mehr steigern? Ja, und dass das genau das Ding jetzt sein kann. Also ich glaube schon, dass das in die Richtung geht. Nur bin ich trotzdem noch vorsichtig, jetzt zu sagen, ja, nur weil es so sein wird, nur weil ich davon ausgehe, dass es in den nächsten 20 Jahren ist, glaube ich noch nicht unbedingt, dass ich jetzt direkt alles da reinbuttern muss, um das mal so zu sagen.
Ja, da bin ich auch bei dir. Also die Bewertungen sind extrem hoch und wahrscheinlich wird nur jede dritte oder fünfte Firma überleben, die jetzt KI hat. Da wird sich so viel verändern, die KI anbietet. Wenn ich zu jemandem sage, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in 3 oder 5 Jahren mit Software arbeiten werden, die heute noch gar nicht erfunden ist, dann sagt jeder, ja, kann ich mir auch vorstellen. Also schauen wir in dein Wikifolio, dass wir da noch ein bisschen Zeit dafür haben. Du hast derzeit 19 Werte drin, einen ETF. Du bist eigentlich zu 100% investiert, hast kein Cash mehr. Eben. Unter anderem dabei, lese mal ein paar vor. Amazon ist dabei, Meta Plattform zum Beispiel und Ionos. Man, die Aktie von Ionos hat ja am letzten Donnerstag deutlich an Fahrt aufgenommen. Der Rückenwind kam von einer Empfehlung, in dem Fall von Otto Seidler und Otto BHF heißen die ja jetzt. Was hat dich denn eigentlich schon vorher von Ionos überzeugt?
Also grundsätzlich vielleicht auch hier nochmal zur Idee, ne, du hast ja auch vor uns angesprochen, hast ja einfach die Qualitätsmerkmale, ne, also Quality-Aktien, also worauf man da so ein bisschen gucken kann. Das steht jetzt so unten in der Handelsidee in dem Text drin, das ist auch einfach allgemein, das sind Quality-Aktien. Ne? Also grundsätzlich gucke ich nach Aktien, die da die Kriterien so gut es geht erfüllen. Und das kannst du aber auch mit einer allgemeinen quantitativen Analyse erstmal machen. Ne? Dann hast du schon mal eine selektive, schon mal eine kleinere Auswahl. Und am Ende, da, wo ich dann reingehen will, das sind so die, wo ich sagen würde, okay, hier ist noch dieses kleine Extra oder die kleine Idee, die Möglichkeit dahinter, die dann noch entstehen kann. Ne? Deswegen, also grundsätzlich qualitativ steht Ionos in meinen Augen top da. Also wir sehen ja hohe Margen, eine sinkende Verschuldung und so weiter. Aber dieses kleine Extra, würde ich sagen, ist einfach gerade das, was geopolitisch passiert, was sowieso mein Lieblingsthema so mit ist. Nee, aber dieser Rückenwind, der jetzt gerade möglicherweise, hoffentlich, muss ich auch sagen, durch den Fokus auf Europa kommt. Also besser hätte es gerade nicht veranschaulicht werden können als Trump, der jetzt in Davos eine sehr spezielle Rede hält, will ich einfach mal sagen. Und wo jetzt, ja, jetzt kommt ja auch der Gegenwind von, also von vieler Seiten, aber wo jetzt der Prime Minister Mark Carney aus Kanada auch gesagt hat, Leute, das ist jetzt eine Zeitenwende. Ja, also hier muss jetzt irgendwas passieren und hier passiert irgendwas und man muss jetzt gucken, wie wird man drauf handeln, wie wird man drauf reagieren. Und ich finde es, also wenn man auch den Newsflow oder die Nachrichten der letzten Wochen ansieht, dann war das immer mehr, okay, wie können wir selbstständig werden? Wie können wir erwachsen werden, würde ich einfach mal sagen, als Europa? Und da finde ich, ist Ionos gerade ein kleiner Pick in dem Moment, eine kleine Auswahl von einer Möglichkeit, wo ich sage, okay, es ist ein europäischer Internetdienstleister und natürlich gibt es da eine große Konkurrenz, aber vielleicht wollen wir die irgendwann gar nicht mehr nehmen. Vielleicht wollen wir das einfach mal auf zu Hause verlagern. Und da denke ich, dass zukünftig Unternehmen dahingehend sich entscheiden könnten. Und das wäre so dieses kleine, allein wenn man jetzt die Umsätze und Wachstum ansieht, okay, das ist okay. Aber wenn dann noch so eine Bewegung kommt wie, ja, dann lass uns halt switchen, weg von Übersee auf Europa, dass da nochmal ein extra Push kommen könnte.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Okay, gehen wir weiter rein in dein Wikifolio. Du hast mit dabei Alphabet, also Google, Microsoft und einen Flughafen, wenn ich das richtig interpretiere, TAV Hava Lima, also TAV Airports Holding mit Sitz in Istanbul, also ein börsennotierter türkischer Flughafenbetreiber. Ist das so richtig? Mir sagte er vorher wirklich wenig. Also ich musste wirklich nachschauen, wer das genau ist.
Ja, wollte gerade fragen, kennst du den schon? Also ich finde den ganz fantastisch. Allgemein Türkei, das ist auch der einzige Wert, wo ich jetzt sagen würde, der geht nicht stur in die Quality-Richtung rein. Das ist schon fast eine kleine Value-Perle, würde ich da sagen. Muss man aber sich genau anschauen. Also es ist ein Betreiber von mehreren Flughäfen. Umso mehr Passagiere, umso mehr Flüge, umso mehr Kohle geht da auch rein. Also sie können ganz verschiedene, haben die verschiedene Einnahmequellen, also einmal die Flüge und Passagiere selber, dann aber noch die ganze Abwicklung am Boden, also das Ground Handling nennt man das in dem Zusammenhang und aber auch Duty Free, also oder die, also das, was wir eigentlich am Flughafen hassen, dass es so super teuer ist, da ist es der einzige Ort, an dem ich mich freue, wenn sie die Preise erhöhen bei dem Unternehmen. Genau, also das ist erstmal, wo grob das Geld reingeht. Warum ist der jetzt aber so besonders, wäre jetzt hier die Frage. Also zum einen haben die zur Corona-Zeit, hatten die, also da war ja wirklich Stillstand, Passagierzahlen gingen runter und da war wirklich, war ja erstmal Ende. Und in der Zeit haben die einen Flughafen gekauft, Almaty Airport, und den haben sie für recht gutes Geld erhalten. Also ich kenne gerade nicht ganz genau die Zahlen, ich glaube 600 Millionen, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Haben sie auf jeden Fall investiert. Und normalerweise ist es so bei den Flughäfen, dass die bekommen Konzessionen zur Betreibung von den Flughäfen für 10, 20 Jahre, wie auch immer. Ne? Also wie lang der Deal dann ist mit dem jeweiligen Staat. Und im Gegenzug sagt man dann, okay, wir investieren hier rein, wir bauen das aus und können dafür aber auch ein bisschen Geld gewinnen. Bei Almaty ist es anders. Den haben sie einfach, platt gesagt, ganz gekauft. Also der gehört ihnen jetzt, der gehört ihnen für immer. Da werden keine Kosten mehr fällig, da muss nicht neu verhandelt werden. danach und gesagt werden, wir müssen das und das investieren. Das ist so der Hauptfokus, wo man gerade richtig gut Geld generieren kann. Obwohl das jetzt falsch gesagt ist, weil die haben noch 14, 15 andere. Ja, aber das gehört denen erstmal. Und jetzt machen wir es mal nur ein Beispiel davon. Wenn jetzt ein Passagier reinkommt, dann geht es nochmal zum Duty-Free-Shop, dann kaufst du eine Flasche Whisky für $100. Davon gehen, das ist nur ein Beispiel jetzt, davon geht $40 direkt an TAF Havali Manlari. Und der Rest wird dann hier zur Betreibung und dass du überhaupt die Kosten hast für die Flasche Whisky und so.
Ne? Die haben 40% Marge, ist ja genial. Wow.
Es ist enorm hoch. Also, aber ich meine, jeder, der schon mal im Flughafen war, weiß, wie unfassbar dreist es ist, wenn ich mir da einen Orangensaft hole und dann, keine Ahnung, 6 € bezahlen muss. Genau. Aber das ist nur beispielhaft. Und jetzt kommt so ein Flugzeug ran mit 100 Passagieren und dann sagt man im Schnitt, machen die 1.500 €, geben die beim Duty Free aus. Ja, davon gehen 600 direkt an THV. So. Und jetzt ist es so, du hast die Kosten, die du hast. Ne? Das Terminal muss gebaut werden oder musste gebaut werden. Du hast die laufenden Kosten Tag für Tag. Und jetzt jeder weitere Passagier, der da reinkommt, der erhöht ja den Gewinn. Also das ist wie bei einem Kino. Ne? Wenn das einmal da ist, jeder Einzelne, der dazukommt, ist eigentlich direkter Gewinn fürs Unternehmen. Weil der Film läuft sowieso, der Flughafen, der läuft sowieso. Und genauso ist es da dann. Und wir sehen das mit den Passagierzahlen, dass die Jahr für Jahr wirklich, also ich glaube, Wachstumsraten von 5-10%, je nachdem, bei welchem Flughafen man schaut, können die da einnehmen. Also dann ist es nicht nur mit Duty Free getan, sondern die haben dann auch die Einnahmen von den Passagieren, also die Gebühren, Passagiergebühren, die werden meistens von der Regierung festgelegt. Da können sie jetzt nicht so viel dran schrauben, aber auch da ist noch Potenzial nach oben. Und die Schätzung, die ich da gelesen hatte oder auch in dem Bericht über den Flughafen von Almaty, dass man alleine den Almaty Airport auf 3-5 Milliarden € berechnen könnte, wenn man den jetzt verkaufen würde. Ja? Und die Bewertung von TAF Havali Manlari, die liegt aktuell bei 2,3 Milliarden. So, das heißt, wenn man alleine diesen Flughafen, das ist ein kleines Juwel da drin, ne? Wenn du den alleine verkaufen würdest, dann wäre der mehr wert als wie viel das Unternehmen aktuell schon gehandelt wird. So, jetzt ist die Angst natürlich, okay, Türkei und ja, was mit der Inflation und so, das ist aber überhaupt kein Problem, weil die gesamten Gewinne, die erzielt werden, die werden sowieso in Euro oder Dollar gemacht. Ja, also ich glaube, nicht die gesamten, aber so 70-80% sind unabhängig von der Inflation. Und selbst wenn wir Inflation dort haben, dann wird das ja direkt 1:1 weitergegeben in den Jobs an die Kunden. Genau. Und deswegen, ja, ich finde den super spannend und interessant. Und die haben also in meinen Augen einfach allein damit enorm hohes Potenzial. Und dieses Know-how und das Wissen, die Deals, die sie vorher schon abgeschlossen haben, zeigt, die sind bereit, die wollen weiter, die wollen expandieren. Und deswegen, ich finde das ein super interessantes Ding. Und ich würde mich freuen, wenn das ein bisschen mehr Bekanntheit auch erlangt.
Vielen Dank. Gehen wir weiter. Unter anderem bei dir im Wikifolio ist Apple, dann Coca-Cola Consolidated, also das ist die Abfüll-Company. Es gibt ja noch die Original Coca-Cola Corporated, also die hat dann quasi die Lizenzen und macht den Sirup. Und dann hast du Mercado Libre drin. Diesen Wert treffe ich öfters mal bei Wikifolio-Tradern. Also quasi ein Amazon Lateinamerikas vergleichbar, eine Mischung aus Online-Marktplatz, digitaler Zahlungsabwickler, Logistik natürlich, Werbung, Kreditvarianten, Kreditlösungen und natürlich ein Online-Shop. Ja, wie siehst du die Entwicklung von Mercado Libre?
Sehr schön zusammengefasst, auch gerade allein, warum ich es so interessant finde. Ne? Also es wird auch immer gesagt, das lateinamerikanische Beispiel für Amazon. Es ist ja nicht nur Amazon. Ne? Also du hast dann Zahlungsabwicklung, du hast Online-Marketplace, du machst die Logistik. Und wenn das erstmal gebaut ist, das ist ähnlich. Also früher war ich war ein sehr großer Freund von Alibaba und bin da mittlerweile nur raus, weil ich halt sage, das ist mir ein bisschen zu heikel. Also aktuell, wenn dann angenommen, China nimmt dann doch Taiwan und man sagt, okay, erstmal, dann passiert das ähnlich wie bei Russland oder so, man weiß nicht, was kommt. Ne? Aber grundsätzlich, da kommt ja, also an Alibaba kam erstmal keiner mehr ran, genauso an Amazon, weil ja die ganze Logistik dahinter steht. Und wenn Mercado Libre da in eine ähnliche Richtung geht und aktuell die Zahlen, also das ist ja, die sind ja im Vergleich noch sehr jung, die legen enorm großes Wachstum hin und auch da wieder dieses, wenn die der Player werden dann auf dem Kontinent, wenn die sich da schön ausbreiten, dann wird das sehr schwer, die an der Stelle von irgendjemand anders da abzulösen. Und da muss ich sagen, denke ich, kann man durchaus früh genug mit dabei sein. Also die weiteren Kriterien einfach an Quality-Merkmalen, die sind ja absolut erfüllt. Und angenommen, es würde weiter abstürzen, dann würde ich da auf jeden Fall auch nachlegen.
Okay, alles klar. Noch dabei zum Beispiel Honeywell, Palo Alto oder Badger Meter. Auch den musste ich nachschauen, war mir nicht klar, was da sich dahinter verbirgt. Ist es richtig? Ist ein Hersteller von Technik zur Wasserqualitätskontrolle, Durchflussmessungen und ähnliches?
Ja, so wie du es gesagt hast, denke ich, werden viele da drauf gucken, so ein bisschen, okay, was ist das hier? Ein bisschen langweilig. Wenn ich das, ich bin ja Lehrer, wenn ich das in der Schule so anbringen würde, dann wäre so, ah, okay, klasse, ist jetzt nicht so sexy. Aber trotzdem, also ja, genau das ist es. Man nimmt eigentlich die Idee dahinter, veraltete Systeme, was ja da ist, ne, Wasserleitungen, und dann hast du aber halt hier Leakage oder also es geht was weg und du willst aber genau wissen, wie viel geht denn durch. Also gerade mit Wasserknappheit, mit Kostenersparnis und Effektivität vom Einsatz fängt man an, das zu modernisieren. Und das macht man halt, also man nimmt eine moderne Lösung für alte Leitungssysteme und das sind also extrem, also vorhersagbare Einnahmen, die damit erzielt werden können. Die haben super hohe Margen und die sind jetzt zum Glück habe ich lange gewartet, dass die mal ein bisschen abgesackt sind, habe ich einen ersten Kauf getätigt und wenn das weiter runtergehen würde, würde ich da auch nochmal nachlegen.
Okay, alles klar. Ich glaube, entstresst ist das nächste, ist ein ETF, S&P 500 mal 2. Was heißt mal 2?
Ja, dass das zweifach gehebelt ist. Das ist ja grundsätzlich noch die, was ich letzte Mal vorgestellt hatte, wen das interessiert, das kann man ja auch nochmal anhören. Das ist diese Idee, die Theorie Leverage for the Long Run. Und wo man dann sagt, okay, wir bleiben erstmal hier drinne, bis wir die 200-Tage-Linie unterschreiben, dann würde ich da rausgehen. Und das wäre mein Moment, wo ich dann warte, okay, wie weit sackt der Markt jetzt ab? Und wenn das dann mal endlich, muss ich so sagen, ich hoffe drauf, mal einen ordentlichen Crash gibt, dann würde ich das Geld umschichten in schöne Qualitätsaktien, die in dem Moment sich trotzdem stabil dargestellt haben. Und genau, da warte ich drauf. Aber bisher, es geht nur aufwärts oder jetzt gerade mal seitwärts. Noch ist da kein Trigger vorhanden und deswegen bleibe ich da drin.
Alles klar. Danke für dein Update. KI läuft ja auch noch. Danke an Maximilian, Fagus Invest. Viel Erfolg weiterhin.
Dankeschön. Schönen Tag noch.
Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio-Mediathek.
Börsenradio Network AG.